wird.
Ja. Und warum? Wofür alles?
Weil je mehr geschwiegen wird, desto lebendiger und kraftvoller bleiben die alten Schrecken. Ja, die Monster des Schreckens, die Monster des Krieges, die überwintern auch unter dem Mantel des Schweigens und dann kommen die irgendwann wieder hoch.
Eigentlich kann man ja sagen, dass meine Mutter dasselbe hat wie ich, dass sie sich auch in dieser Welt nicht beheimatet fühlt. Und das habe ich ja auch. Also sie fühlte sich nicht beheimatet, konnte sie ja nicht, weil sie niemand hatte, der wirklich sie aufgefangen hat nach diesem Trauma. Und ich habe das genauso.
Через мост пускали по несколько
И мы машин. Стоим вот так вот ракету, шух, 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 это страх. Ты сидишь и думаешь, уже как...
Ехать? Не ехать. Угу. Едешь на мост, и в мост снаряд.
Ja, das war...
Also,
genau, das war der letzte Tag, bevor die Stadt komplett zugemacht wurde. Und normalerweise braucht man nach Kiew 1,5 bis 2 Stunden. Sie haben 24 Stunden gebraucht. Es waren Kolonnen, diese dreispurige Straße in eine Richtung. Die wurden dann halt immer abgefertigt. Ja? Dann 5 Autos durch, dann wieder halten, wieder 5 Autos durch, mussten natürlich alle kontrolliert werden und so weiter. Und sie sagen eben auch, und sagt sie, wir sitzen im Auto und über uns Raketen. Und du sitzt halt da und sagst, ich muss es einfach drauf ankommen lassen und hoffen, ja. Ich habe sie an der rumänischen Grenze abgeholt. Sie sind über die Grenze und sind zusammengebrochen erstmal. Ja, weil das, du fährst und du hörst, es explodiert überall. Und die Rauchwolken steigen hoch und du musst damit rechnen. Ja. Sie haben für die Kleine, es war ja Anfang März, war ja kalt, sie haben ihr in die Jackentaschen Geld eingenäht und haben ihr so einen Zettel geschrieben, Telefonnummer von der Oma, von der Mama, von der einen Tante, von der anderen Tante. Und das Kind, dieses 9-jährige Kind, auf sämtliche Notfälle vorbereitet, falls sie irgendwie unterwegs verloren gehen, voneinander getrennt werden, wie auch immer. Das ist schon auch etwas, ja. Als ich diesen Zettel gesehen habe, wurde mir klar, worauf man dieses Kind vorbereiten musste.
Babuschka, Matrioschka kommt mir in den Sinn. Diese Schachtelpuzzlepüppchen, eine in der nächstgrößeren aufgehoben.
Eine Wohnung über einem Supermarkt, ein Bilderbuchdorf in Oberbayern. Draußen Gewitter.
Drinnen 4 starke Frauen, 1 starkes Mädchen. 4 Generationen, eine in der anderen aufgehoben. In der gemeinsamen Trauer getragen. Babuschka, Matrioschka. Kommt mir in den Sinn.
Mascha ist 10. Ihre Mutter heißt Marina, sitzt neben ihr. Tanja, die Schwägerin, lebt schon lange in Deutschland. Sie hat die beiden nach der Flucht an der rumänischen Grenze abgeholt und erst mal bei sich untergebracht.
Tanja übersetzt. Vor allem, sie hört zu. 4 Generationen. Mir gegenüber am Tisch noch Tanjas Mutter Rosa, 65 Jahre alt, und Oma Ljubov, 85 Jahre. Die hat noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ihr Vater wurde von den Deutschen erschossen.
Und meine Oma sagt eben, das ist für sie natürlich besonders skurril, weil sie sich nie vorstellen konnte, dass sie ausgerechnet in Deutschland Schutz findet. Also, wobei ich auch fairerweise sagen muss, also in unserer Familie zumindest gab es nie, auch meine gesamte Kindheit oder Jugend gab es irgendwie, hat man nie irgendwie schlecht über Deutschland gesprochen oder so. Ja, also das war jetzt nicht das Thema. Aber trotzdem, es ist, ich meine, sie hat ja ihren Vater verloren durch den Krieg und sie hätte sich natürlich nie vorstellen können, dass sie dann ausgerechnet von Russland angegriffen wird, um dann in Deutschland Schutz zu finden.
Я 16 лет жила рядом с русскими, соседи, сотрудники. Как братья, сестры жили, делились последним. Я, работа такая была, что я приходила, уже все магазины закрыты. Соседка зазывает, иди покушай. Жили, ну, как родня. И вот теперь вот такое просто, ну, не может такого быть, что случилось с людьми, почему они озверели так, что убивают.
Das ist so unbegreiflich, weil sie eben so lange in Russland gelebt hat. Ja, das heißt, sie hat dort unzählige Arbeitskollegen gehabt, Nachbarn, Freunde. Alle haben Kinder gehabt und das war auch so eine Gemeinschaft. Man hat sich gegenseitig unterstützt und sich geholfen und hat sich gegenseitig versorgt und sie waren ja auch wie eine Familie, ja. Und jetzt bekriegen sich die beiden Völker und dieser Hass ist teilweise auch sehr stark. Nicht überall, das erlebe ich auch und es ist tatsächlich so ein Hass, ja, sie sollen alle sterben, sie sollen alle verrecken. Und das hört man von beiden Seiten. So ein richtiger, wütender Hass. Das ist das, was keiner versteht. Warum? Ja, dass die Politiker Entscheidungen treffen, die für das normale Fußvolk einfach nicht gesund sind, das kennen wir auch aus anderen Erfahrungen. Aber dass die Menschen, ohne sich zu kennen oder obwohl sie sich kennen, manche sind miteinander verwandt und dann glauben sie sich gegenseitig nicht, ja, das ist einfach, also die sagt, die ist total verloren. Also das merke ich auch, wenn wir uns hier unterhalten, sie ist total verloren. Sie sagt, was passiert da? Und es gibt keine Erklärung. Also es findet sich einfach keine Erklärung.
Die Berge sind nah, Touristengegend. Doch in der Wohnung über dem Supermarkt? Krieg. Und immer wieder greifen sie sich ans Herz beim Erzählen.
Was sie erzählen, die vier, Mascha, Marina, Rosa und Ljubow, klingt wie aus einem Film, Fiktion. So hat es sich auch angefühlt am Anfang, erzählen sie.
Das war ja nicht real. Das ist nicht neu.
Ja, genau, das passiert nicht mir. Das ist, also das ist doch irgend, das kam so vor, als wäre das doch irgendwo fern, ja.
Keine Erklärung. Hass, Grauen, dieses Warum. Kann sein, dieses Grauen ist in 80, in 100 Jahren noch zu spüren, durch Schweigen weitergegeben, an Kinder und Kindeskinder.
So wie heute noch bei uns Kinder, Enkel, Urenkel der Weltkriegsgeneration zu spüren bekommen, was ihre Eltern oder Großeltern damals nicht zulassen konnten, nicht spüren durften oder konnten.
Durchhalten, Zähne zusammenbeißen, wir waren's nicht.
Und was dennoch gespürt werden will, auch noch so viele Jahre später und vielleicht erst von späteren Generationen.
Ich habe einen Bericht gelesen von Hannah Arendt, die in Deutschland war, ich glaube 48, oder einen Besuch gemacht hat und ich schrieb, das sind alles versteinerte, verstummte Gesichter, die nur ausstrahlen Schweigen. So. Und Grauen strahlt Schweigen aus.
Udo Bärs Eltern haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, er selbst nicht.
Wo, so fragt er, kommt das Grauen heute her? Kommen seine Gefühle her? Das tiefe Unbehagen, das ungreifbare, unbegreifliche?
Gemeinsam mit seiner Frau forscht er, sammelt durch seine pädagogische und therapeutische Arbeit jahrelang Lebensgeschichten. Warum fühlen sich viele, die selbst den Krieg nicht erlebt haben, die vielleicht erst in den 1960er, 70er Jahren geboren sind, so unbehaust, so untröstlich, als wären sie es, die traumatisiert worden sind durch unbegreifliche Gräuel?
Und wir haben oft beobachtet, und ich bei mir auch, dass es manchmal Aufregung gibt, ohne zu wissen, warum. Ohne Anlass, dass es Schuldgefühle gibt, ohne zu wissen, warum. Weil viele Menschen, die Traumata erlebt haben, fühlen sich schuldig. Die Täter weniger oder gar nicht, selten. Aber die Opfer fühlen sich schuldig. Oder dass Leute sich schämen, dass Leute sich klein fühlen oder ja, sich verstecken wollen oder ganz plötzlich aggressiv werden ohne Anlass. Wo wir dann nachgefragt haben, wo können diese Folgen, diese Traumasymptome, wo können die herkommen? Der Schrecken, die Trigger, die Angst, die Aufregung und so weiter. Und dann haben wir oft festgestellt, dass es die Eltern waren oder manchmal die Großeltern waren, die Schlimmes erlebt hatten, im Krieg, aber auch andere Traumata, sexuelle Gewalt und Sonstiges. Und die auch nie darüber geredet haben. Und trotzdem kam es bei der nächsten und übernächsten Generation wieder zum Vorschein und wurde lebendig.
Udo Bär ist einer von denjenigen Therapeuten, die in den vergangenen Jahren herausgefunden haben, was zu schmerzhaft ist, was nicht verarbeitet werden kann, wird nicht nur verdrängt, es bleibt den Kindern. Das Trauma wird weitergegeben.
Ein Kind bekommt mit, dass die Mama oder der Papa, um mal dabei zu bleiben, Kummer hat. Und Kinder wollen den Kummer der Eltern wegmachen. Die wollen, dass die Eltern glücklich sind. So. Und jetzt spüren die Kinder, dass da ein Kummer ist, ein Leid ist. Und die haben keine Worte dafür, darüber wird nicht geredet. Und dann wirkt das wie ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch im Universum zieht ganze Sonnensysteme an und verschlingt sie. Dieses schwarze Loch in der Familie dann, das zieht die Energien der Kinder auf sich. Und die Kinder versuchen das zu ergründen, nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Und darüber werden sie dem Kummer der Eltern sehr nah. Und darüber springt etwas über und deren Angst wird beispielsweise zu ihrer Angst, ohne zu wissen warum. Deren Schuldgefühl wird ihrer Schuldgefühl, ohne zu wissen warum. Das ist so der Prozess, den wir beobachtet haben. Je mehr tabuisiert, je mehr verschwiegen wird, desto mehr kann etwas weitergegeben werden.
Ich habe immer gedacht, ja, warum gehe ich eigentlich zur Therapie? Ich habe doch nichts Schlimmes erlebt. Also meine Eltern waren... Wir sind viermal im Jahr im Urlaub gefahren. Meine Eltern sind irgendwie nett. Und eigentlich kann man ja sagen, dass ich genau das Gleiche oder meine Mutter dasselbe hat wie ich. Dasselbe, das Gleiche. Oder dasselbe, meinetwegen vielleicht auch. Dass sie sich auch in dieser Welt nicht beheimatet fühlt. Und das habe ich ja auch. Also sie fühlte sich nicht beheimatet, konnte sie ja nicht, weil sie niemand hatte, der wirklich sie aufgefangen hat nach diesem Trauma. Und ich habe das genauso.
Niemand, der sie auffängt. Iris ist jetzt 63, im Schneidersitz auf dem Sofa. Sie hat viel meditiert, sagt sie. War in Indien, um zu sich zu finden. Aber es sei nicht leicht, mit sich, bei sich zu sein, wenn man sich so schlecht spüren kann.
Nicht spüren. Eine der Kriegsfolgen, die erst jetzt ins Bewusstsein kommen.
Viele Jahre ist Iris auf der Suche und stößt schließlich auf die Arbeiten zur transgenerativen Weitergabe von Traumata. Inzwischen die wichtigste Spur für sie.
Ich denke, meine Mutter konnte keine richtige Mutter sein, weil sie gefühlsmäßig einfach nicht adäquat mitgewachsen ist. Und somit war sie mehr wie unsere Schwester. Und teilweise sogar mehr wie die kleinere Schwester.
Eltern, die manchmal nicht Eltern sein können. Auch eine Kriegsfolge, die erst jetzt ins Bewusstsein kommt.
Es gab immer wieder ein Ereignis in meiner Kindheit, was mich nicht losgelassen hat. Eine ganz kleine Sequenz, wo ich, glaube ich, meine Mutter so alle 5 Jahre gefragt habe, was war das eigentlich damals? Das war eine Situation, da saßen wir am Tisch und ich habe Hausaufgaben gemacht und hab's nicht kapiert. Also da war ich vielleicht 7 oder so oder 6 in der 1., 2. Klasse und habe meine Mutter gebeten, mir zu helfen. Und sie saß neben mir am Tisch und hat mir nicht geholfen. Also saß einfach nur, hat mir nicht geholfen. Und da habe ich ewig dran überlegt, was war da der Grund? Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt, dass sie mich nicht trösten kann und dass das auch die Situation war. Und dann war sie verwirrt und ich wusste, das kann sie nicht gut beantworten. Also ich erkläre mir das so, dass meine Mutter nicht wirklich so eine freie Sicht auf ihre, natürlich nicht auf ihre, achso, habe ich schon erzählt, dass die Eltern von meiner Mutter mit 9 Jahren neben ihrem Bunker gestorben sind. Den Bunker hat mein Großvater selber gebaut und das Haus stand noch nach dem Bombenangriff, aber der Bunker ist zusammengebrochen und da sind meine Großeltern gestorben und meine Mutter war daneben gesessen mit 9. Und sie ist dann zu so einer Großtante gekommen, die so einen Bauernhof geführt hat, die da praktisch alles managen musste. Und es war eine total harte, krasse Frau. Und da gab es dann mal so ein Erlebnis, wo die so einen Widerschein von Hannover gesehen haben. Da offensichtlich wieder ein Bombenangriff war. Und da hat meine Mutter, da ist das Trauma ausgebrochen. Da hat meine Mutter zum Schreien angefangen. Und da hat die Großtante gesagt, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Und ich meine, das, also wo, als mir meine Mutter das erzählt hat, da, also ich hatte damals noch kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber da hat es langsam angefangen, wo ich so, ja, wo ich so richtig eine Herzensverbindung langsam gekriegt habe zu meiner Mutter, weil ich mir gedacht habe, wenn dieses kleine Mädchen sowas durchgemacht hat, das muss ja furchtbar gewesen sein. Und immer Stück für Stück, je mehr ich von diesen Dingen rausgekriegt habe, desto besser ist unser Verhältnis auch geworden. Und jetzt ist meine Mutter 88, jetzt ist es also ziemlich fast gut.
Gefühle wollen. Die sind stark, die sind kräftig so und die wollen leben, die wollen lebendig werden und die brauchen andere Menschen, mit denen sie geteilt werden. So. Trauer zum Beispiel braucht andere Menschen, die auch traurig sind und die auch sagen, ja, das ist traurig, was du da erlebt hast oder was du da spürst. Das Problem beim Trauern ist zum Beispiel nicht die Traurigkeit, sondern dass man es unterdrückt, die Einsamkeit dabei, dass man es nicht teilt. So, und es war eine ganze Generation, die nicht oder wenig traurig war, die sich das nicht leisten konnte. Das erleben wir in den aktuellen Zeiten auch wieder. Dass dieses Trauma, der Schmerz, dass der auch das Herz verstummen lässt und gleichzeitig ist es lebendig und kräftig und vital und pocht und will irgendwie nach draußen und will geteilt und gesehen und geachtet werden.
Und wenn es erst die Kindeskinder sind, die es zulassen können, das gebrochene Herz?
Udo Bär sagt, in Deutschland war es besonders schwer zu fühlen. Deutschland war Täterland. Deutschland musste mit der Scham fertig werden, mit politischer und individueller Schuld.
Darf man da sehen, spüren, dass der Krieg alle Menschen zum Opfer gemacht hat und bis heute macht?
Viele Menschen, die traumatisiert sind, beschreiben, dass sie in einen Abgrund fallen. Eine Frau sagt, ich bin aus der Welt gefallen. Oder ich stehe am Rande des Abgrunds. Es erschüttert einen Menschen existenziell. So, und dann passiert vieles. Unter anderem passiert, dass Menschen verstummen. Auch dann nach dem Krieg bei unserer Elterngeneration und Großelterngeneration, die hatten keine Rundfunksendungen über das Thema, die hatten keine Seelsorger, keine Selbsthilfegruppen, keine Bücher darüber. Die mussten durch, die mussten arbeiten und die Kinder liefen mit. So. Also die Hausaufgaben der Eltern und Großeltern waren erstmal das Überleben in diesen traumatischen Situationen. Meine Mutter ist 91 geworden, 2 Jahre vor ihrem Tod hat sie gesagt, ja, wir haben damals einen Fehler gemacht, auch nach der Flucht aus der DDR. Wir haben zu wenig getrauert, wir haben zu wenig über unsere Gefühle geredet. Und das stimmt, das war ein Fehler und da habe ich auch einen Vorwurf, weil ich manchmal abgewiesen worden bin mit meinen Gefühlen. Und ich habe Verständnis, weil die konnten es nicht. Beides gilt.
Jetzt wissen wir mehr, sagt Udo Bär. Wissen, wie tief in der Seele namenloses Grauen wirken kann, wenn es nie benannt, geteilt, mitgeteilt werden kann. Deswegen arbeitet er zumindest aus der Ferne mit denen, denen heute der Krieg in die Knochen fährt.
Ich bin dann jetzt da in den letzten Monaten dazu übergegangen, auch mit Hilfe von Goethe-Institut und anderen NGOs und so in der Ukraine etwas zu tun, vor allen Dingen über Online. Fortbildungen, Seminare, Gesprächsrunden, Beratungen und so weiter. Und ich arbeite da nicht direkt mit den Kindern, sondern mit Menschen, die Kinder begleiten. Die Erwachsenen sind oft noch so auch im Durchhaltemodus. Und diese Kinder, ja, da brauchen die Erwachsenen auch Unterstützung und Hilfe, dass sie mit denen reden. Dass sie wissen, dass diese Kinder belastet sind. Dass wenn die Kinder nichts sagen, dass sie dann trotzdem Kummer haben. Weil sie ihren Eltern nicht noch mehr zur Last fallen wollen. Dass die Kinder oft hilflos sind. Ich kenne hier Familien, die müssen jeden Abend per WhatsApp versuchen, die rauszubekommen, ob der Papa noch lebt, der im Krieg ist. Da kann ich auch nicht helfen, auch da hilft auch keine Therapie. Das ist der Schrecken des Krieges, das ist das Grauen der Situation. Aber ich kann denen sagen, ja, ich verstehe das. Das ist grauenvoll. Und reden Sie mit Ihrem Kind darüber. Nehmen Sie Ihr Kind in den Arm, auch wenn es das nicht einfordert. Malen Sie mit dem Kind. Kinder malen alles. Die malen den Schrecken, aber die malen auch die Hoffnung. Das Wichtige ist, die Einsamkeit, die Sprachlosigkeit der Kinder zu überwinden, indem Erwachsene auch Energie und Zeit trotz des Überlebenskampfes den Kindern widmen, denen auch Möglichkeiten zu geben und sie anzustiften, mal wieder Kind zu sein. Ja, die werden so früh erwachsen. Und dann geben die es weiter an die nächste Generation.
Уже там все, там нет никого, там все умерли, там только память.
Genau, das war, das hat uns auch sehr schockiert, alle, ja. Es ist verständlich, wenn eben die sogenannte kritische Infrastruktur angegriffen wird, ja, wenn eben irgendwelche Fabriken oder eben Militärstützpunkte und so weiter. Aber Kirchen oder eben Entbindungshäuser, ja, Friedhöfe, die sind über diesen Friedhof, also wir haben hier in der Stadt so einen, also einen großen Friedhof, die sind dann mit den Panzern quer drüber, wo Menschen dann Angst haben müssen, ob sie dann die frischen Gräber überhaupt noch finden. Und das ist so das letzte Stück Menschlichkeit, ja, wo überhaupt kein Respekt, ja, das ist so, genau, so eine sinnlose Wut.
Ja, es gibt Kuchen, eine kleine Geste der Gastfreundschaft, der Normalität. Mascha 10, Marina 39, Oma Rosa 65 und Uroma Ljubov 85 Jahre. Vier Generationen, die jetzt untergekommen sind in einem Dorf in Oberbayern. Und Tanja, so ein Glück, die schon lange in Deutschland lebt, die sie hat holen können, als der Krieg gegen die Ukraine begann.
Das muss man auch sagen, uns geht's jetzt wahrscheinlich viel besser als vielen anderen Familien. Wir haben uns alle in der Nähe, wir sind alle beieinander. Aber darüber sprechen und sagen, ja, ich hatte Angst. Ja, ich hatte so eine Angst oder ich hatte solche Gedanken. Das ist das, was wir jetzt schon, sage ich mal, stark praktizieren. Ja, also wir sprechen immer wieder drüber. Also immer wieder.
Und die Verwandten, die Freunde, diejenigen, die noch im Land sind?
Ich versuche, Kontakt zu ihnen zu halten. Allein schon eben, also sagen Sie auch, allein dieses Fragen, wie geht's euch? Das gibt ihnen auch das Gefühl, sie sind nicht alleine und der Rest der Welt hat sie nicht vergessen. Und das versuche ich ihnen auch zu geben.
Der Rest der Welt hat sie nicht vergessen.
Sie sind nicht aus der Welt gefallen.
Traumaarbeit ist Friedensarbeit. Jetzt und für die Zukunft. Zeige deine Wunde.
Wenn ich das Gefühl habe, aus der Welt zu fallen oder gefallen zu sein, ja, dann gehöre ich nicht richtig zur Welt. Dann muss ich versuchen, wieder Brücken zur Welt zu bauen. Brücken zu bauen zu anderen Menschen, um wieder in die Welt hineinzukommen. Also insofern ist Traumaarbeit Friedensarbeit, weil die Bewältigung von Traumata, die schrittweise Bewältigung, weil die auch zu einem inneren Frieden führt und mehr Frieden zwischen den Menschen ermöglicht.
Manche sagen auch, also Iris, hey, dann müssten wir ja, dann sind alle von uns traumatisiert. Die ganze Menschheitsgeschichte gibt schon, es ist ja nicht nur, das hat ja nicht mit dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg angefangen. Irgendwann habe ich mal gehört, genau das ist Erbsünde. Also das fand ich super. Also da habe ich mir gedacht, ja, also das ist Erbsünde und solange, wie es niemand anschaut, geht es immer so weiter. Eben, so lange wird es auch immer so weitergehen.
grundsätzlich wollen sie heim und sagen auch immer wieder, ja, es ist schön und sie sind ja dankbar. Genau, und von hier aus schaut das aus, als wäre es schon vorbei. Ja, die Menschen arbeiten wieder, aber es ist eben nicht vorbei.
Frieden kriegen, Wunden zeigen, wenn das Trauma des Kriegs weitervererbt wird. In der Reihe Religion, die Dokumentation, hörten Sie eine Sendung von Matthias Morgenroth. Redaktion Tillmann Kleinjung. Sie finden die Sendung auch in der ARD-Audiothek.